SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. Hallo und herzlich willkommen, Rafik Shami.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie sind Schriftsteller, Sie sind Erzähler. Und das Erzähler betone ich jetzt an der Stelle mal so, weil das bei Ihnen Bedeutung hat und weil es jetzt aktuell auch wichtig wird. Sie schreiben aber Romane, Erzählungen, Essays. Ihre Bücher wurden in über 20 Sprachen übersetzt. Jetzt werden Sie, in diesem Jahr steht ja was an bei Ihnen. Sie werden 80 Jahre alt. Welche Bedeutung hat denn Alter für Sie?
Erstmal ein Glücksgefühl, dass ich so lang leben dürfte. Und zweitens, also etwas zwingt mich, in die Stille zu gehen. Mit 80 kann man das sich leisten und zu sagen, jetzt reicht's aber. Ich habe 40 Jahre Tourneen gemacht, ich habe das und jenes gemacht, jetzt ruhe dich aus. Das ist das Bedeutende, denn vorher konnte ich nicht auf den Gedanken kommen, aufzuhören. Jetzt die 80 hilft mir, zu sagen, jetzt reicht's aber.
Mhm. Aber ist so willkürlich gesetzt, also weil wenn ich Sie so anschaue, wenn Sie so vor mir sitzen, also, Sie könnten noch.
Das täuscht etwas.
Das ist nur die Fassade?
Nicht die Fassade, etwas tiefer als die Fassade, aber ich spüre, man wird alt. Also das soll man auch respektieren.
Ja, Sie haben ja auch einiges angekündigt. Also wenn man mal so zurückgeht in der Geschichte, es gibt ja wirklich Bücher von Ihnen, die wirklich so eine Art auch Klassiker sind, eine Handvoller Sterne, ich habe es vorhin gesagt, die haben viele Menschen inspiriert, die haben Mut gemacht. Aber Sie haben jetzt eine Sache angekündigt, nämlich, dass Sie nach, glaube ich, über 3000 Lesungen, die Sie in Ihrem Leben gemacht haben in den letzten 40 Jahren, Ihre Reisetätigkeit beenden werden. Das haben Sie bekannt gegeben in der Pressemitteilung. Das heißt, Sie haben sogar einen Abschiedsbrief verfasst. Was steht denn da drin?
Das steht da drin, das, was Sie jetzt gerade zusammengefasst haben. Also es fiel mir nicht leicht, aber ich habe einmal den Spruch gehört, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das habe ich nicht verstanden damals. Aber durch die Erfahrung meines Lebens, wo ich gesehen habe, wenn man nicht rechtzeitig aufhört, baut man ab vor der aller Augen der Zuschauer und der Leser. Und das baut man ab und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Ich wollte wirklich bei aller Sehnsucht nach Erzählen von Menschen oder vor Menschen, wollte ich aufhören, wo es am schönsten war. Und das ist nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen, aber ich genieße auch die Zeit auch ohne.
Was fällt schwer daran?
Diese Begeisterung der Menschen, wenn sie zuhören und die verwandeln sich im Saal zu Kinder, lauschende Kinder. Die vergessen den Ort, die vergessen ihren Kummer und ich sehe das in den Augen. Ich erzähle vor allem in der ersten Reihe, die ich genau ansehen kann, wie sie jetzt langsam mit mir durch die Geschichte gehen. Das ist eine Zauberwirkung des Erzählens. Das ist nicht meine, sondern ich beteilige mich daran, aber das ist eine Zauberwirkung des Erzählens und das ist sehr spannend für mich.
Was sieht man da?
Dass sie träumen, dass sie mitwandern. Bei jeder Andeutung lachen sie, bei jeder Andeutung sind sie traurig. Da muss man nicht drei Stunden erklären, wie traurig das ist, dass jemand gefangen wurde oder jemand krank geworden ist. Dann merken sie, dass sie schockiert sind. Und dann, wenn er geheilt wird, wie sie erleichtert sind. Das merke ich alles, einfach von der Bühne aus. Und dann der Schluss, wo sie immer mehr nach Zugabe verlangen und ich immer mehr mich weigere. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und nicht, wenn die Leute anfangen, auf die Uhr zu schauen. Das ist mein Tipp an allen Autoren. Mach lieber weniger als mehr. Also.
Das Publikum ist ja jeden Abend anders und Sie waren ja wirklich teilweise auch 100, 150 Mal im Jahr an verschiedenen Orten, jedes Mal ein neues Publikum. Hat sich das verändert über die Jahre, die Sie es gemacht haben oder ist der Zauber immer gleich geblieben?
Der Zauber ist immer gleich geblieben, aber etwas hat verändert, dass immer mehr Männer kamen. Früher waren fast 90% Frauen. Die Frauen hören besser als die Männer. Einmal habe ich einen Vorschlag gemacht, Preis für die besten Zuhörerinnen und Zuhörer zu machen. Und ich habe prophezeit, dass die ersten Goldmedaille und die Silbermedaille bekamen Frauen und die Männer bekommen hölzernes Ohr. Immer mehr Männer kamen und manche waren ehrlich, kamen sie zu mir nach vorne beim Signieren und sagten, ich kannte sie ja überhaupt nicht, aber meine Frau hat gesagt, du musst das einmal probieren, ab jetzt komme ich immer wieder. Das ist das eine und das andere, immer mehr Jugendliche. Früher kamen kaum Jugendliche zu Lesungen, abends nach 8 Uhr oder was weiß ich. Jetzt immer mehr Jugendliche.
Rafik Shami ist bei uns Autor und Erzählkünstler, Vortragskünstler, der gerade bekannt gegeben hat, dass er seine Reisetätigkeit, also das Erzählen vor Publikum, jetzt einstellen wird. Machen Sie sowas wie eine Abschiedsveranstaltung, so einmal noch?
Ja, das ist der Verlag hat das gewünscht. Zu meinem Geburtstag, 80. Geburtstag, gibt es ein Fest in München für mich. Und da werde ich viele Gäste einladen, meine Freunde und so weiter. Und der Verlag lädt auch eine Menge Leute zum Literaturhaus. Und dort werde ich interviewt auf der Bühne, so ein lustiges Interview. Und dann würde ich ganz kurz von dem neuen Roman erzählen. Nicht viel, also 10 Minuten nur. Das Mosaik der Frauen. Und damit auf dem Weg nach Italien dann verschwinde ich.
Ach, deshalb München? Weil ich habe mich schon gewundert, dass es nicht in der Pfalz ist, weil Sie leben da seit 40 Jahren.
Es ist weniger aufwendig. Also ich fahre nach München und von da nach Italien. Also.
Dann sind Sie gleich weg.
Ja.
Damit die Wehmut nicht so
ich beantrage Asyl in Italien.
Aber Wehmut wird das schon sein. Ne?
Ja,
also ich sehe es schon.
Immer,
ich kann es Ihnen schon ansehen.
Es ist auch wirklich, es ist auch etwas, was so schön ist, das wäre ein Wunder, dass man nicht eine Sehnsucht danach bekommt. Was wollen Sie? Die Leute tragen Sie auf Hände in ihrem Herzen. Und das befriedigt mich sehr. Und deshalb werde ich das vermissen. Aber damit muss ich leben. Ich habe die Entscheidung sehr gerne getroffen. Und zur rechten Zeit.
Achtung, jetzt kommt ein Zitat von Ihnen. Wer faszinieren will, muss zuhören können.
Richtig.
Wer nicht zuhört, kann vielleicht Befehle geben, aber nicht erzählen. Das ist jetzt von Ihnen, habe ich gesagt, keine Erzählkunst ohne Menschen, die zuhören können, oder?
Natürlich nicht. Da kann man mit der Wand auch reden. Das ist kein Erzählen, das ist Selbstgespräch. Und deshalb sagte ich auch vorhin, die Frauen können besser zuhören, weil die immer angewiesen waren auf ihre Ohren, um zu wissen, ob dieser Herrscher gefährlich wird. Nicht wahr? Die befehlgebende Person hört nicht zu. Und man muss Respekt vor dem Publikum, deshalb muss man zuhören, muss man genau die Stimmung zuhören. Man muss auch unterwegs auf Tourneen, ich habe immer ein Arbeitsjournal dabei, und dann höre ich Leute, die mit mir sprechen, plötzlich eine Idee, dann schreibe ich das auf, in Respekt. Und wer nicht zuhört, wird am Ende nicht mehr erzählen können.
Also auch der Erzähler muss zuhören.
Natürlich, an erster Stelle, Entschuldigung. Also.
Was macht für Sie eigentlich die Kunst aus? Weil Erzählkunst ist ja was sehr Vielfältiges. Das kann man so und so machen. Sie stehen so, wenn man es so sagen darf, in dieser Tradition, ja, sagen wir mal Kaffeehauserzähler. Ja, aber ohne jetzt der Märchenonkel zu sein, sondern das ist was anderes. Was macht es für Sie aus?
Es macht für mich an erster Stelle die Kommunikation. Die Kommunikation, die Sprechen der Menschen, ein mündiger Bürger, das Wort allein sagt das, ein mündiger Bürger, das heißt jemand, der seinen Mund gebraucht, dass er redet, dass er zuhört. Und das wird immer weniger durch dieses Scrollen im Zug und auf der Straße sogar sitzen zwei liebende Menschen und jeder scrollt vor sich hin. Der Gespräch ist nicht da. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sprechen. Diese Begriffe wie Märchenonkel oder was weiß ich, das sind gekommen von dem Nichtwissen, von dem Verachtung einer Kunst, wie wir hören über andere Künste, wie man die verachtet. Sogar gab es eine Tendenz zu sagen, ja, erzählen, das ist von primitiven Völkern, die noch nicht mal die Schrift kannten. Nein, erzählen ist eine begleitende Kunst des Menschen, seitdem er auf die Erde kam oder geboren wurde. Erzählen, und dann später kam das Schreiben. Erzählen ist eine innige Bedürfnis der Menschen. Und wenn man die unterdrückt durch Modernität oder durch Verbot in der Diktatur, in Syrien wird immer weniger erzählt, weil ein Gedicht kann sie 5 Jahre Gefängnis kosten. Ein Witz über den Präsidenten kann wirklich zu ihrer Verhaftung führen. Daher verlangt Erzählen richtig zuhören, Demokratie und Freiheit und wirklich Respekt vor dem Zuhörer oder Zuhörerin.
Diese Tradition, die Sie erlebt haben, Sie sind in Syrien aufgewachsen, Sie kamen, glaube ich, mit Mitte 20 nach Deutschland, Anfang der 70er Jahre, also praktisch Ihre komplette Kindheit, Jugend haben Sie dort verbracht. Haben Sie da die Berührung gehabt mit dieser Erzählkunst-Tradition?
Ja, wir haben ein arabisches Haus im christlichen Viertel. Der Innenhof ist unter freiem Himmel. Und wenn das der Schatten, habe ich immer gesagt, der Schatten ist der Gastgeber. Sobald es schattig wird, kommen die Leute in dem Innenhof, sitzen da und da erzählen Frauen und Männer, die nie gelesen haben, spannende Geschichten. Und da habe ich als Kind das fasziniert gefunden, wie ein Mann plötzlich mit solchen Schnurrbart, dass man sagt, hatte einen solchen Schnurrbart, dass ein Adler da drauf stehen könnte, fing an zu weinen wie ein Kind. Und seine Frau schüttelte ihm und sagte, das ist doch nur eine Geschichte. Ja, aber der arme Kerl hat doch nichts gemacht. Und Das wollte ich. Das wollte ich auch so. Und dann kam das große Geschenk, kam 1001 Nacht im Radio gegen Mitternacht, wurde gesendet. 1001 Nacht, 2 Jahre, 8 Monate und 25, 26 Tage. Und dann habe ich mit meiner Mutter einen Kompromiss gemacht. Ich gehe 7 ins Bett, die weckt mich 11. Und da sitzen wir beide eine halbe Stunde. Da fing es mit Rimsky-Korsakow, Scheherazade, die Musik. Und dann hat Scheherazade eine halbe Stunde erzählt. Und ich bin ins Bett gerannt, aber ich konnte nicht schlafen. Habe gesagt, wie geht es jetzt weiter? Und ich lag immer daneben, weil Kinder nach Harmonie suchen, aber nicht die Kunst. Die Kunst sucht nicht nach Harmonie. Und das waren meine ersten Schulungen, sozusagen.
Das Leben aus Geschichten verstehen. Und es ist ja tatsächlich so, das Leben wird ja irgendwie auch aus Geschichten konstruiert. Gibt es da so die eine Geschichte mit der großen Bedeutung für Sie?
Vielleicht doch die dunkle Seite der Liebe. Das ist ein Roman über die Variationen von Liebe, die ein Mensch erlebt durch sein Leben. Also. Und das nächste Buch, wenn ich das sagen darf, ist das neue Buch über den Einfluss der Frauen auf unser Leben, was ja wenig beachtet wurde. Das Mosaik der Frauen heißt, was sie in uns einbauen, von dem Anfang an mit der Mutter und später die Freundinnen, die Ehefrau, die Tanten, an Mosaiksteinchen einbauen. Und das ist wirklich für mich sehr wichtige 2 Themen. Die anderen sind wunderbare Bücher, aber sie fragen mich nach der allernächsten Themen. Das sind die 2 Themen.
Ist für Sie immer das aktuelle Buch eigentlich das, was Sie dominiert, auch im Denken?
Nur kurz, bis er in Sicherheit ist. Dann muss er sich einreihen. Ja, genau.
Neugeborenes.
Ja, neugeboren, noch nicht sicher, nimmt das Publikum das an, ist irgendein Fehler im Druck oder was weiß ich. Das sind so sicher Unsicherheiten, so wie bei einem Baby. Und sobald das ins Leben geht, reiht er sich mit den anderen, da muss das Buch sich behaupten oder der Roman, in der Regel sind meine Romane, also muss sich behaupten, nicht jetzt mit dieser Sorge. Also.
Ja. Reden wir gleich noch über Ihr neues Neugeborenes, über Ihr neues Buch. Ich hätte jetzt gedacht, aber Sie haben jetzt auf die Frage geantwortet mit einer Geschichte von sich. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Rafik Shami sagt, ja, die Bibel oder 1001 Nacht, das ist die Geschichte aller
Geschichten. Das sind meine klassische Lektüre. Ich habe die Bibel 3-mal gelesen und 1001 Nacht habe ich mit meiner Mutter fast komplett zugehört. 2 Jahre und 8 Monate. Nicht immer. Wir haben manchmal beide waren müde, konnten wir nicht zuhören. Aber ich habe auch gelernt, was ein Erzähler lernen muss. Ein Erzähler. Das ist wichtiger als jetzt, ob ich den Klassiker verstanden oder nicht verstanden habe. Er muss wirklich absolut gutes Gedächtnis haben. Ein mündlicher Erzähler ist nicht auf der Bühne stehen und Blackout kriegen. Zweitens, ich habe bei jedem Roman 5 Varianten gemacht, weil Montag erzähle ich eine Variante, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, damit ich mich selber nicht langweile. Wenn Sie denselben Text, egal, auch der kann Arsène Lupin, der kann Sherlock Holmes sein, wenn Sie dieselbe Geschichte wiederholen, fangen Sie an, sich zu langweilen und das Publikum merkt das sofort, dass Sie papageienhaft erzählen. Und deshalb ist das jeden Abend für mich war eine Herausforderung. Ich mag die Texte, aber es ist besser für mich eine Herausforderung zu sagen, heute ist ein anderer Textzusammenstellung. Der rote Faden bleibt, der Roman wird nicht verändert auf der Bühne, aber ich wähle andere Episoden aus dem Roman. Die dunkle Seite der Liebe sind 1000 Seiten, erlauben Sie das. Und damit bleibt das spannend. Und so war das immer. Ein Erzähler muss selber Spannendes finden, muss selber sich gut vorbereiten, muss eine gute Stimme haben. Es hilft nicht, wenn Sie piepsende Stimme haben. Da könnten Sie das beste Gedächtnis haben, aber Sie haben ein Pieps, dann hört man, wird dann müde dann.
Da braucht man in der Tat ein gutes Gedächtnis, wenn man sich 5 Geschichten merken muss, wenn man 5 Varianten hat. Wie viel passiert spontan auf der Bühne? Also was ist dann auch ausgeschmückt, vielleicht im Moment, weil ich das gerade so empfinde?
Ja, viel, aber vergessen Sie nicht, dass ich jede dieser Variante im Hotel vor dem Auftritt 1 Stunde lang übe und die Schwachpunkte erkenne. Nie gehe ich ohne diese Hotelstunde. Mhm. Ich bin immer in einer Stadt, so wie bei Ihnen heute, früh angekommen, habe ich mich sauber gemacht und elegantissimo. Und dann,
wie man sehen kann.
Und dann stand ich in dem Zimmer auf- und abgehend und habe die Variante wiederholt. Und ein Zettel mit dem roten Faden geguckt, da hast du diese Episode vergessen, nochmal. Und dann, bis ich die überwunden habe, dann war der Text ganz frisch. Und jetzt können Sie dann, wenn der Text frisch im Gedächtnis ist, können Sie auf der Bühne spielen. Können Sie eine Variante überspringen? Können Sie eine Variante ein bisschen verändern? Ein Sprachspiel, was ein Hörer oder Zuhörerin in der ersten Reihe geworfen hat. Dann übernehme ich das und sage ich dem Publikum, sie hat gesagt, das und jenes. Da können sie spielen, wenn sie gut vorbereitet sind.
Mhm. Klingt aber auch ein bisschen nach, dass man die Kontrolle auch behalten
will. Ja.
Hat auch was mit Kontrolle zu tun.
Ja.
Also man darf sich nicht verlieren.
Nein, nein, nein. Das ist wirklich, das soll spontan erscheinen, aber sie sind ganz solide und fest im Sessel. Also. Das geht nicht. Das ist so, manche Autoren trinken Wein, bevor sie auf die Bühne gehen. Um Gottes Willen, ich esse nicht einmal. Ich esse nach der Lesung, ich trinke Wein nach der Lesung. Er muss ganz konzentriert bleiben. Dann können sie spielen. Ja? Und er ist sehr diszipliniert, sonst geht das nicht, wirklich nicht.
Wir haben schon viel über Erzählkunst gesprochen, Herr Schami. Wie überwindet man denn als Erzähler, wir haben es vorhin auch schon kurz mal anklingen lassen, ja, dieses Klischee des Märchenonkels, wie, wenn man ernsthaft diese Kunst vertritt, so wie Sie das machen, die auch so viel Aufmerksamkeit erfordert, wie kommt man über dieses Klischee hinweg?
Indem man geduldig bleibt und humorvoll bleibt und sich nicht kümmert, was der eine oder andere Redakteur so in seiner einsamen Stunde erfindet, und erzählt das, was er zu erzählen hat. Ich hatte keine Kitsch und keinerlei Märchenonkel-Qualität, sondern meine Texte sind versuchen, orientalisch, okzidentalisch, modern zu sein, mit einem Hauch magische Elemente, mit einem Hauch Damaskus-Geschmack. Das ist alles nicht verboten. Das ist mein Stil. Mhm. Und das, wenn Sie zusammen das mischen, dann kommt Rafik Shami raus. Und das ist wirklich meine Überzeugung. Das wird am Ende alle diese Vorurteile wegschieben. Also ich mag zu behaupten, es ist nach 5-6 Jahren gelungen dann.
Viele, viele Menschen haben Ihre Bücher gelesen, aber was viele nicht wissen, ist, Rafik Shami ist ein Pseudonym, ist ein Künstlername.
Ja.
Sie heißen gar nicht so.
Ja, ja.
Ich bin auch reingefallen. Viele Jahrzehnte habe ich gedacht, ja, natürlich heißt er so.
Nein, ich heiße Suhail Fadel. Suhail ist der Morgenstern. Und Fadel ist tugendhaft. Den Nachname habe ich nicht gemocht. In der Schule dauernd, ja, das ist nicht tugendhaft, was du da machst und so. Und
also die haben sich darüber lustig gemacht, die Lehrer,
ja,
oder wie kann man das,
ja,
sagen?
Ja, weil das tugendhaft ist nicht so besonders auf Arabisch, also so wie religiös oder und das habe ich nicht so besonders gemocht. Und meine Sippe habe ich nicht gemocht. Daher war die Trennung in Damaskus schon, habe ich im Untergrund mit einer Gruppe Artikel geschrieben, wollte ich weg von meiner Familie. Und da habe ich Rafik, das heißt der Freund oder der Genosse, und Shami ist Damascener und ich liebe Damaskus. Sham ist Damaskus, mhm. Shami ist Damascener. Und daher habe ich das gewählt und mein Glück war, als ich nach Europa kam, fand ich, dass der Name hier ausgesprochen werden kann. Anders, wenn ich mich Abdullah Abdulhamid genannt habe, was kein Mensch hier aussprechen kann, fand ich, dass die Deutschen ohne weiteres Rafik, Shami sprechen aus wie ein Syrer. Also.
Aber Sie haben es nicht wegen der Deutschen gemacht, sondern eigentlich schon vorher.
Vorher, wegen syrischen Geheimdienst.
Ich musste gerade aufhorchen, Sie wollten die Sippe loswerden. Also ja. Das, wenn man sowas sagt als Syrer, die Familie steht im Zentrum, das ist das Wichtigste. Ja. Warum wollten Sie Ihre loswerden?
Es gibt, Moment, ich unterscheide zwischen Vater und Mutter. Auf der einen Seite ist es die Familie und die Suppe, die ganzen Fadel. Mhm. Ja, das ist, ich unterscheide sehr streng sogar.
Was macht die so schwierig? Diese, hat das was mit dem sozialen
Gefühl? Weil die ihre Herrschaft hat. Das darfst du und das darfst du nicht. Und das musst du und das musst du nicht. Und die Sippen sind in der Regel verbunden mit der Regierung. Weil die auch bei uns in Syrien zufälligerweise, entre parenthèses, herrscht eine Familie, eine Sippe Assad. In Saudi-Arabien hätte die Sippe Saud. In Libyen die Sippe Gaddafi. Es ist Herrschaft der Sippe, nicht eine Familie von Vater, Mutter und Töchter und Söhne. Sondern die Sippe ist ein Verband, entstand in der Wüste, um zu überleben, nach den Pyramiden. Ich habe einmal ironisch gesagt, es ist kein Zufall, dass die Ägypter die Pyramide erfunden haben. Die schauten ihre eigene Sippe an. Von oben nach unten wird gehorcht und von unten nach oben kriegt man Geborgenheit. Niemand kann sie beleidigen, ohne dass die Sippe ihn bestraft. Und diese Sippenkriege gab es immer, aber das hat mit der Familie nur bedingt zu tun. Und daher wollte ich diese Fadel überhaupt nicht. Daher fiel mir das leicht eigentlich, ich vermisse das nicht. Ich kriege heute in Deutschland nur die Strafzettel über meinen Namen. Ne? Die Honorare kriege ich über Rafik Shami, die Lobeshymnen über Rafik Shami und die Falschparken. Und das die Steuer zahle ich mit Fadel.
Also. So eine deutsche Besonderheit, weil man sich seinen Künstlernamen auch auf den Personalausweis.
Ja, das ist eine ganz große Hilfe.
Ja.
Weil bei Empfängen wird das kontrolliert an der Tür. Mhm. Und ich kriege die Einladung als Rafik Shami. Und ich drehe den Ausweis, den deutschen Ausweis, da steht Rafik Shami. Ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft.
Aber noch nicht so lange, wie man vielleicht denken könnte, wenn Sie
doch, jetzt seit
55 Jahre hier sind. Ja. Sie waren schon 20 Jahre vorher da.
Ja, ich wollte immer die Illusion, ich will zurückkehren, wenn der Assad gestürzt wird. Das war die Illusion eigentlich. Und dann, als ich geheiratet habe und gemerkt habe, ich will nicht mehr, habe ich das beantragt und habe das verhältnismäßig schnell bekommen.
Jetzt ist Assad gestürzt.
Ja, aber jetzt ist Sharia dabei und fundamentalistische Islamisten. Also.
Das heißt, Sie waren 55 Jahre, die Sie jetzt hier sind, nicht mehr in Syrien?
Nein.
Kein einziges Mal?
Nein. Aber ich bin jeden Tag in Syrien, weil ich bei jedem Aufstehen denke ich an Damaskus.
Rafik Shami ist bei uns am Dienstagvormittag. Ein Mann, der in seiner Biografie auch viele Wendungen hat, viele Brüche, kann man sagen. Sie sind 1970 aus Ihrem Heimatland, aus Syrien, geflohen, weil Sie Kritiker waren des damals herrschenden Assad-Regimes. Das hat dann auch noch eine ganze Weile danach weiter geherrscht. Es gibt aber noch andere Brüche, denn was viele nicht wissen ist, der Rafik Shami war ja nicht schon immer Geschichtenerzähler und Autor von Weltliteratur, sondern promovierter Chemiker.
Ja. Ich habe einen Plan, sind eigentlich seit meiner Kindheit zwei Seelen in mir. Einmal die Neugier, wie das Leben funktioniert, und einmal diese Faszination vom Innenhof beim Erzählen. Wie wir alle, jung wie alt, uns verwandeln in Kinder, die dem Erzähler folgen durch die Gassen seiner Geschichten. Und deshalb habe ich einen Plan gehabt, Naturwissenschaft, Chemie, Physik und Mathematik zu studieren und Lehrer. Und da die Ferien in Syrien wie in Italien 3 Monate betragen am Ende des Jahres, also der Sommer ist sehr, sehr heiß, deshalb ist sie am Stück 3 Monate. Dafür haben wir ganz wenig Ferien und Urlaub im Jahr, im Studienjahr. Und da habe ich gedacht, ich in diesen 3 Monaten, meine Eltern sind wohlhabend, wir haben ein Sommerhaus in Malula, da kann ich mich zurückziehen und Literatur schreiben. Das wollte ich, das war mein Plan. Und da kam die Diktatur und hat mir das verdorben. Also die Diktatur ist die größte Verderberin der Träume. Mhm. Deshalb musste ich Syrien schnell verlassen.
Die kam schnell in Syrien.
Ja,
die kam schnell nach schnell. Einer langen Putsch. Zeit des nach vielen Putsch. Wechsel, viele ja, Putschversuche ja, ja. und so
weiter. War immer noch freier als später. Und dann ein Putsch, Geheimdienst und ein Herrscher von einer Familie Assad. Das war bei mir also der Anlass, diese zwei Dinge zu machen. Und dann bin ich nach Europa gekommen mit Diplom in Mathematik, Physik und Chemie und habe in Heidelberg meinen Doktor gemacht über organische Chemie und im Nebenfach habe ich Pharmakologie studiert. Und das waren hervorragende Fächer also.
Steht das im diametralen Gegensatz zueinander, also dieses klar logische Verständnis als promovierter Chemiker und auf der anderen Seite diese Tradition des Erzählens?
Nein, gar nichts. Die Chemie hat mir beigebracht, genau zu recherchieren, denn wenn Sie als Chemiker nicht genug recherchieren, bevor Sie kochen, leben Sie nicht mehr lang. Und da habe ich gelernt, recherchieren, bevor du was behauptest in der Geschichte. Und es gibt genug Möglichkeiten zu recherchieren, man kann sich nicht verstecken, ach, ich wusste nicht, wo ich suchen soll. Was ist genau an der Beziehung zwischen Araber und Juden? Wann fing das an, problematisch zu werden? Es gibt alles in der Literatur. Was gibt's an mit den Kreuzzügen? Was sind die Kreuzzüge? Da kann man lesen. Und deshalb haben sie sich nie gegenseitig verhalten, sondern eher ergänzend. Und mein Chef in der Chemie hatte gesagt, du hast die beste Fantasie unter meinen Mitarbeitern. Das kam von der Literatur.
Mhm. Ja. Sie waren bei einem Pharmakonzern einige Jahre angestellt als promovierter Chemiker, hatten eigentlich ein tolles, angenehmes, komfortables Leben und Sie haben tatsächlich alles sausen lassen, um dann doch das mit dem Wohnzimmer unter dem freien Dach zu verwirklichen für Ihr Leben.
Das ist wahr. Ich hatte ein Glück mit einem Chef, der mich wie ein Sohn behandelt hat. Ich hatte einen Dienstwagen und dickes Gehalt, aber irgendwann mal konnte ich das nicht mehr kombinieren mit dem Schreiben, beim Studium schon. Beim Studium konnte ich am Wochenende Studium sein lassen und nur noch Geschichten schreiben. In der Industrie, wenn Sie arbeiten und Montag haben Sie eine Konferenz, Sie haben kaum noch Zeit am Wochenende. Sie müssen das vorbereiten, weil das wirklich fachmännisch ganz hoch spezialisiert ist. Die können nicht hingehen und sagen, ja, ich wusste nicht. Und daher habe ich gemerkt, die Literatur stirbt ab bei mir. Und da ich keine Kinder hatte, konnte ich die Entscheidung für mich treffen. Und da habe ich mich entschieden, doch die Chemie auf ein Regal in meiner Erinnerung zu stellen und lieber literar zu werden. Und da kam der finanzielle Sturz von einem wohlhabenden Chemiker zu einem gescheiterter junger Schriftsteller in einer Dachwohnung in Mannheim. Weil keiner wollte meine Bücher. Und deshalb habe ich 6 Bücher geschrieben, die keinen Menschen interessierten. Die Literaturkritik hat liebevoll eine Mauer um mich gestellt, damit ich nicht verdorben werde durch den Erfolg. Ich habe ihnen bewiesen, Erfolg verdirbt niemanden. Erfolg macht nur das Publikum, was sie versteckt haben. Nicht wahr? Die Arroganz und so weiter. Und daher habe ich die Entscheidung treffen müssen, weil in einem großen Konzern zu arbeiten, können Sie nicht mehr Schriftsteller sein. Nein.
Was würden Sie heute sagen? Sie haben ja auch einen Preis bezahlt. Der Erfolg kam ja überhaupt nicht sofort, sondern der kam erst viel später. Würden Sie es trotzdem wieder genauso machen?
Ja.
Der Mann, der heute hier ist, wird oft als die Brücke zwischen den Kulturen bezeichnet, Schriftsteller und Erzähler Rafik Shami. Hat das heute für Sie nochmal eine andere Bedeutung als in den 70er, 80er Jahren, als Sie noch relativ frisch in Deutschland waren?
Ja, eigentlich schon, weil als ich kam, als Student, war Syrien überhaupt nicht bekannt. Man hat mich gefragt, ob ich ein Kamel habe. Habe ich gesagt, ja, ich habe ein Kamel 500, der lebt neben meinem Bett, weil mein Vater sein Leben lang ein Fiat 500 gefahren hat. Und da war bekannt, sind Sie Moslem? Nein, ich bin Christ, das hat mich ermüdet. Jetzt ist das mehr Information durch diese ganzen Kriege und so weiter. Dafür ist es jetzt notwendiger, über die Versöhnung zu reden, über die Brücken zu reden zwischen beiden Kulturen, europäische und arabische Kultur. Das wird immer schwieriger durch die Kriege, aber ich schaffe das schon in Respekt für beide Seiten. Das muss man mitbringen. Sie können nicht hier den Sieger spielen oder den Verlierer. Das bringt nichts. Also mit Aggressionen würden Sie gar nichts erreichen, sondern offenes Herz, Geduld und Humor. Ich habe einmal geschrieben, ein Sprichwort sagt auf Arabisch, Geduld und Humor sind 2 Kamelen, mit denen du jede Wüste überqueren kannst. Natürlich braucht man auch ein bisschen Glück, das ist das dritte Kamel, was am Rande der Wüste wartet. Nicht wahr? Ich hab das Glück, dass ich aufklären konnte, ohne zu lügen. Das ist die Voraussetzung für Brückenbau, dass sie nicht lügen, dass sie nicht heucheln, sondern die Wahrheit sagen und nah an der Wahrheit bleiben, ohne jemanden zu beleidigen. Das war mein Konzept.
Ist es anders heute, nachdem 2015 ja viele, viele Syrerinnen und Syrer nach Deutschland gekommen sind? Ich glaube, es sind jetzt über 900.000, die hier sind. Ist es dann anders geworden, Syrer zu sein? Früher dieses, sagen wir mal, Klischee, da gab es noch das Klischee vom Kamel. Habt ihr da fließend Wasser? Oder so tausend und eine
wann,
Nacht,
wann würdest
Romantik,
du missioniert?
Orientalisch, ja. Feigenpflanzen, Feigenbaum und so weiter. Ja, okay, genug Klischees. Hat sich das verändert für Sie auch, dieses Bild, das man heute hat von Syrern?
Ja, ich glaube, das ist historisch ein Fehler von Frau Merkel. Mit einem Schlag, wie schaffen das? Das hat sie nicht geschafft. 1 Million reinzubringen, unvorbereitet. Und auf die Gemeinden zu verteilen.
Ich weiß nicht, ob sie mit 1 Million tatsächlich selbst gerechnet hat.
Ist egal, aber die hat das ja gar nichts gemacht. Ich weiß es von unserer Region, die wurden im Stich gelassen. Und daher erhöhte sich, am Anfang war die wahnsinnige Gastfreundschaft der Deutschen, das hat mich fasziniert, das hat mich sehr gerührt, wie sie die Leute aufnahmen, manchmal sogar bei sich in die Familie aufnahmen. Und dann mit der Zeit trat die Müdigkeit auf und die Probleme mit den Einwanderern, die oft keine Intellektuellen waren, sondern einfache Leute. Also. Und auch bei negativen Personen, die mitgekommen sind. Es sind keine Engel. Also wenn sie Engel wären, hätten sie Asyl im Himmel gesucht. Ja, aber die sind keine Engel, sondern manche sind Gauner, manche sind stur, manche sind Islamisten. Also diese viele negative Begleitungen haben die Atmosphäre gespalten, haben die Sympathie zurückgedrängt. Das ist jetzt der Zustand.
Und Sie meinen, das ist eine Frage der Anzahl, weil eben einfach sehr viele in sehr kurzer Zeit
richtig
gekommen sind.
Richtig. Und die Frage der Haltung der Regierung. Also die Anzahl der Ukrainer ist auch stark, aber die Regierung steht für diesen Krieg. Daher schützt sie die Ukrainer. Aber in Syrien hat die Regierung Deutschland kein Interesse. Das ist die Wahrheit. Die hat kein Interesse.
Ja, sonst wäre vieles wahrscheinlich anders verlaufen. Sie haben vor 10 Jahren übrigens hier in der Sendung gesagt, dass Sie glauben, dass die meisten Syrer wieder zurückkehren werden in Ihr Land. Denken Sie das heute immer noch?
Ja, viele. Nicht die Ärzte, aber die vielen, die langsam müde sind von den Vorurteilen, von dem Bedrängen, von den Beschimpfungen, die würden schon zurückkehren. Nur in Syrien, leider Gottes, ist die Entwicklung jetzt nicht einladend. Das Land liegt am Boden, wirtschaftlich wie politisch, und der Schah hat nicht die Herrschaft über das ganze Land. Und es passieren viele Dinge, die negativ sind. Deshalb erschrecken die Leute hier von der Rückkehr. Also es wäre ganz toll, wenn Syrien ein paar Fortschritte macht in der Wirtschaft und der Kultur, dass die Leute sich sagen, mal, warum nicht, ich kehre zurück und finde ich eine Arbeitsstelle. Aber wenn sie hören, ich telefoniere jede Woche zweimal mit meinen Geschwistern, die sind Mittelstand, die haben nichts zu leiden. Aber die erzählen von Leuten, die in dem Müll nach Nahrung suchen. Ich meine, das wird keinen Syrer im Ausland einladen, dieser Anblick.
Es gibt natürlich auch einen krassen Gegensatz wahrscheinlich zwischen der Hauptstadt Damaskus, aus der Sie kommen, und vielen Gebieten, die ja weitestgehend auch zerstört sind.
Ja,
Homs, es gar keine Lebensgrundlage, also, keine Infrastruktur,
nichts. Absolut. Also das Bild von Homs ist wie eine Ruine, wie eine Mondlandschaft aus Beton, kaputtem Beton.
Ende März Staatsbesuch des neuen syrischen Übergangspräsidenten, Sie haben gerade kurz erwähnt, Scharrah in Berlin, und dann die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz, 80% der hier lebenden Syrer sollen in den nächsten Jahren in ihr Land zurückkehren. Hat das irgendwas bei Ihnen bewirkt, diese Aussage?
Ja, die Ungastlichkeit von Herrn Merz. Das macht man nicht. Vor dem Gast, der jetzt gerade da steht, ihm zu sagen, 80% der Syrer schicke ich zurück.
Vielleicht hat er es gut gemeint, dass wir ihm dort im Land beim Aufbau helfen sollen.
Das ist ein guter Witz. So macht man das nicht.
Wie sind denn Ihre Gedanken zur Zukunft Syriens? Also glauben Sie an eine, haben Sie Hoffnung, dass das Land sich stabilisieren kann mit den neuen Machthabern?
Ja, ich habe eine Hoffnung, die verliere ich nie. Weil der Anfang gemacht wurde, dass eine 50 Jahre alte Diktatur verschwunden ist, wirklich verschwunden. Es gibt Widerstände da und dort, aber ich hoffe, dass der Schah eine allgemein demokratische Regierung führt und nicht islamistisch wirkt. Also es gibt manche Verhalten von ihm, was mich misstrauisch macht. Zum Beispiel, da steht er Händchen halten, Sie hören richtig, mit einem der größten Verbrecher in Duma, in einer Vorstadt von Damaskus, der für viele Massaker verantwortlich ist, ein islamistischer Scheich. Und das macht man nicht, wenn man mit den Christen, mit den Drusen, mit den Aluiten eine Annäherung machen will. Steht er nicht Händchen halten, grinsend vor der Kamera. Das ist etwas, was mich misstrauisch macht.
Damaskus im Herzen und Deutschland im Blick, so heißt eines seiner Bücher. Schriftsteller und Erzähler Rafik Shami ist bei uns in SWR1, Leute. Sie haben damals in Syrien noch vor dem Ende des Assad-Regimes eine Wandzeitung gegründet und dort auch kritisch geschrieben. Die wurde dann 1969 verboten. Das heißt, Sie haben wirklich auch erfahren, was Zensur bedeutet in Syrien.
Ja, und zwar, das hat mich überrascht. Ich bekomme eine Einladung. Nicht, dass Sie denken, Sie werden gefoltert. Da sitzt ein Mann, der in London studiert hat und erzählt mir, wie falsch das ist, dass wir diese Kritik äußern, weil das dann dem Zionismus dient. Ich habe gesagt, welchen Zionismus? Wir reden über die Verkehrsverhältnisse, über die Korruption in der Wirtschaft, über die Entrechtung von Frauen. Das ist unser Thema. Was hat das mit Israel zu tun? Also die haben sofort die Erpressung, dass sie, wenn sie nicht horchen, eigentlich ein Agent des Auslands sind, egal welches Ausland. Und das habe ich erfahren, wie schlecht das ist für die Bevölkerung, für die Kultur, für die Freiheit des Wortes. Das habe ich am eigenen Leib. Die Zeitung ist verschwunden und ich habe immer mehr Ablehnung für meine Texte, obwohl sie für Kinder waren. Ich habe Kindergeschichten geschrieben, die wurden abgelehnt, weil ich nicht der Partei zugehöre oder angehöre. Und deshalb habe ich das am eigenen Leib erfahren, wie Zensur eine Kultur zerstört. Wirklich zerstört.
Es gab dort lange dann in Syrien, auch nachdem sie weg waren, so eine Art Stabilität. Heute guckt man da ganz anders drauf. Vieles, was so angenommen wurde, ja, man hat der Assad, der hat die Minderheiten geschützt und so weiter, sieht man heute etwas anders. Dann kam natürlich dieser Krieg, 14 Jahre Krieg, das Land liegt in Trümmern. Fühlen Sie sich Syrien immer noch nah?
Nah, aber mit einer traurigen Tatsache, dass ich nicht mehr zurückkehren kann. Ich bin jetzt bald 80 und ich will kein Risiko eingehen, dass hier irgendein Idiot mich verhaftet an dem Flughafen. Und dann entdecken sie, dass das eine falsche Verhaftung war, nachdem ich gestorben bin im Gefängnis. Das will ich nicht. Diese Sicherheit, dass ich nicht mehr zurückkehre, macht mich sehr traurig.
Es gab ja ein kurzes Zeitfenster nach dem Sturz der Assad. Ja, natürlich, im Dezember 2024. Hat sie da ein bisschen in den
Fingern gejuckt? Natürlich, habe ich wirklich eine Hoffnung geschöpft, aber das dauerte nicht lang. Ich telefoniere ja oft, Gott sei Dank kann man das machen, mit meinen Geschwistern, mit meinem Bruder, mit meinen Schwestern. Und die reden inzwischen sehr offen am Telefon. Und es geht dem Land sehr schlecht. Das ist die Wahrheit. Die Leute sind sehr verarmt, die Inflation erreicht Gipfel über Gipfel. Als ich Syrien verlassen habe, war ein D-Mark eine syrische Lira. Heute ist ein Euro, nämlich 2 D-Mark, 15.000 Lire. Also welches Gehalt soll man durchhalten? In Damaskus ist das Leben auch teuer. Also.
Ich komme nochmal auf die Frage zu sprechen, die ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, nämlich, dass Sie ein syrischer Christ sind. Wie gesagt, in normalen Zeiten würde ich das gar nicht erwähnen, aber diese aktuell immer wieder geführte Diskussion auch um den Islam, das spielt vielleicht für Sie auch mehr eine Rolle als früher, jetzt auch Christ zu sein, oder?
Das stimmt. Wenn ich höre, mein Bruder hat mehrere Geschäfte, einer davon ist ein Restaurant, und wenn ich höre, dass Truppen unberechtigterweise durch das christliche Viertel gehen und Weinflaschen zerstören, das ist ja seit Jahrhundert, unter den Osmanen haben sie Wein getrunken. Also. Und jetzt kommen die aus Afghanistan oder Pakistan oder Syrien auch selbst und befehlen, dass Christen gehorchen, dem Islam gehorchen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das ist eine Spaltung. Da fangen an die Leute zu sagen, ach, unter Assad ging es uns doch besser. Und das ist wirklich ein tödlicher Fehler. Und ich fürchte eins, sie würden vielleicht über mich lachen, dass wenn Ahmad Ashar nicht richtige, schnelle, mutige Maßnahmen trifft, also wird er selbst eines Tages gefährdet, sein Leben gefährdet. Und dann kommt ein Fanatiker und dann ist das wieder ein Bürgerkrieg.
Das bedeutet aber für Sie auch, dass Sie jetzt auch die Erfahrung der Minderheit als Christ unter Moslems in Syrien, als Aramäer, die Sie ja eigentlich abstammungsmäßig sind, unter Arabern erlebt haben, das zieht sich ja durch Ihr ganzes Leben, weil hier werden Sie ja vermutlich mal eher dem Islam zugeordnet, wenn man es nicht weiß. Also man liest Sie als Moslem und damit ja irgendwie auch wieder in der Minderheit. Ne?
Ja, ich habe einmal ironisch oder selbstironisch gesagt, manche sammeln Briefmarken, ich sammle Minderheiten. Ich bin kurzer Zeit in irgendwelche Gruppe gegangen und plötzlich fand ich mich in der Minderheit gegen diese Gruppe. Und so auch in der Religion, in der Haltung. Ich bin immer in Minderheit. Also. Aber ich bin geübt.
Das bringt
also
einen aber so eine
Erfahrung. Natürlich, bringt einen, dass man also wirklich kompromisslos für die Gleichberechtigung, für den Respekt, gegenseitigen Respekt.
Bei uns ist Rafik Shami und bekannt für seine Bücher. Viele davon sind Klassiker und das Neue ist das 43. Buch, das er geschrieben hat, heißt Das Mosaik der Frauen. Rafik Shami, worum geht's?
Sie müssen eine kleine Information haben. Ich habe viele Jobs gemacht, um mein Geld zu verdienen. Am Fließband in Mannheim, in Lokalen in Heidelberg. Das hat mich finanziert, aber nichts gebracht, kulturell. Und dann habe ich Dolmetscher und Simultandolmetscher Jobs bekommen. Und einer davon war in Krankenhäusern für reiche arabische Patienten. Und die habe ich betreut, einmal zu übersetzen. Einmal, manche waren gelangweilt. Die wollten einen Akademiker jeden Tag zu Besuch haben. Und da habe ich so viel Geld verdient wie noch nie in meinem Leben. Mit einem Tag Tageshonorar von 300 D-Mark, das hat meinen Monat finanziert damals.
Mehr als bei der Pharmafirma?
Mehr.
Ja?
Mehr, aber ich war noch nicht in der Pharmafirma.
Ah, ja, okay.
Ich war noch in der Doktorandenzeit.
Ja.
Und einer davon war ein ganz, ganz erfahrener alter Mann. Also in diesem Roman spiele ich der Protokollant, der die Geschichten des alten Mannes aufschreibt. Das sind 80% meine Erlebnisse. Und bei dem Inhalt des Romans, mein Anteil sind da höchstens 30%, ansonsten Geschichten, die ich gehört habe, über den Einfluss der Frauen auf unser Leben, was viele verschweigen. Viele haben nicht das Bewusstsein zu sagen, ja, die Frauen haben mich mitgeformt. Und das, der Roman spielt über diese, also von der Mama bis zur Ehefrau, bis zur Nachbarin, bis zur geliebten Frau und so weiter, wie sie uns aufbauen, Stein für Stein. Und der Einfall kam mir in Italien, ich saß in einer Kirche und guckte ich den Boden, das war ein Mosaikbild im Boden, und dann plötzlich entdeckte ich, dass ein Stein kaum etwas Auffälliges hat, aber er trägt zu dem Gesamtbild bei. So wie jeder von uns in einer Gesellschaft von 80 Millionen Bewohnern der Bundesrepublik seinen Anteil macht zu diesem Gesamtbild in der Bundesrepublik. Und so auch der Einfluss der Frauen Stein für Stein, die uns charaktermäßig nicht ganz 100%, sondern auch großen Anteil davon machen.
Kurze Verständnisfrage habe ich vorhin schon gehabt, als Sie es vorhin in der Sendung früher schon mal anklingen haben lassen, worum es geht. Also der Blick auf die Frauen durch Ihre Brille, durch die Brille von Rafik Shami?
Nein, durch die Brille eines alten, erfahrenen Mannes. Das ist ein Unterschied. Mhm. Und der redet über Treue und Untreue, Klugheit und Dummheit. Also er ist kein Heuchler, der nur Lobeshymnen auf die Frauen spricht. Er spricht über sein Leben. So viel habe ich nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich gestehen, mit vielen Frauen. Der hat, ich weiß nicht, wie viele Frauen in seinem Leben. Und manche hat er gelobt, manche hat er kritisiert. Also so ist es nicht.
Weil Sie lange glücklich verheiratet sind im echten Leben mit ihrer Frau Ruth. Und ich glaube, dass sie dieses Buch wahrscheinlich sehr ernsthaft abgenommen hat. Ne?
Die hat das kritisch abgenommen. Das ist mein Glück, dass meine Frau nicht heuchelt. Die sagt mir da an dem Punkt, da irrst du dich. Im Skript noch. Bevor ich an die Druckerei gebe, gibt es eine Genehmigung von meiner Frau. Sonst gebe ich gar nichts ab. Mhm. Ich will ja meinen Frieden haben. Also.
Ist sie diejenige, die auch ihre größte Kritikerin ist?
Ja, aber nicht Lektorin, ich habe eine extra Lektorin.
Also die haben Sie auch noch. Also
eine wunderbare Lektorin.
Die beiden müssen es abnehmen sozusagen.
Ja. Und die Lektorin arbeitet ganz professionell. Meine Frau guckt, ob das alles in Ordnung ist. Und nicht zu viel Lobeshymnen oder zu viel Kritik und so weiter. Die liest das ganz engagiert. Die ist eine große Leserin eigentlich.
Ich habe mich schon gefragt, wenn man 43 Bücher geschrieben hat und auch seinen Stil hat, wie Sie es vorhin auch beschrieben haben, wie kommt man dann noch zu einem neuen Thema? Also was sagt man, das möchte ich jetzt aber noch machen? Was man nicht
Sie
schon
müssen
gemacht
wissen,
hat.
Ich lebe keinen Tag. Auch hier bei Ihnen in Stuttgart habe ich im Hotel mein Arbeitsjournal. Ich schreibe meine Erlebnisse gestern bei einem afghanischen Lebensmittelgeschäft. Ich habe das aufgeschrieben. Und immer, wenn ich was gebraucht habe, streiche ich das durch. Und so, wenn ich fertig mit dem Roman bin, gucke ich in meinem Arbeitsjournal, welche Idee fasziniert mich noch. Und dann sammle ich Material dafür und brauche ich 2 Jahre, dann wird das zu einem neuen Roman.
Apropos 2 Jahre und neuer Roman, Sie haben ja schon angekündigt, 2 Bücher schreiben Sie noch.
Das eine ist schon gemacht.
Kommt demnächst, glaube ich, raus. Und Sie machen die 44 noch voll, die Schnapszahl. Also eins noch, das soll in 2 Jahren sein. Wann wird das sein, Ihr letztes Werk? Mit 82 dann?
83.
Also in 3 Jahren?
In 3 Jahren.
Und dann ist endgültig Schluss?
Ich hoffe, aber mein Verleger glaubt das nicht.
Glauben Sie es selbst?
Ja.
Wir werden das genau beobachten und wenn noch was kommt...
Ich verspreche Ihnen, wenn das kommt, komme ich zu Ihnen.
Wenn noch was kommt, dann sind Sie natürlich wieder herzlich eingeladen. Schön, dass Sie da waren, Rafik Shami, bei uns.
Ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.